Ja, wir sind in der Passionszeit angekommen. Passionszeit, das ist für uns ja eigentlich schon eine ernste Zeit, eine Fastenzeit. Da ist man vielleicht nicht immer so fröhlich. In Jerusalem war Passahzeit. Ein Jubel, Trubel, Heiterkeit. Fröhlich ist man beisammen. Aus aller Welt kommen die Menschen zusammen, denn schließlich steht dieses Passahfest ja bevor. Da, wo man sich dran erinnert, was Gott getan hat, als sie noch in Ägypten in Gefangenschaft waren, wie er die Erstgeburt der Ägypter getötet hat und ihre verschont hat, wenn das Blut von Tieren am Pfosten und an der Oberschwelle war. Das Blut der Tiere musste geopfert werden, damit die Menschen leben konnten. Und jetzt, kurz vor dem Passahfest, ist auch Jesus schon bereits in Jerusalem. Begeistert ist er von den Leuten empfangen worden. Mit Palmzweigen liefen sie ihm entgegen, jubelten und schrien: Hosianna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jubel herrschte überall in der Stadt. Man war ausgelassen und freute sich. Und das ist ungefähr die Situation, in der unser Predigttext einsetzt. Der steht in Johannes 12, 20 bis 26. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um am Fest anzubeten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen: Herr, wir möchten Jesus gern sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas. Und Andreas und Philippus aber sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist nicht gekommen, dass des Menschen Sohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Ein durchaus herausfordernder Text. Aber gucken wir mal so ein bisschen auf die Personen, die hier beschrieben werden. Sind zuerst die Gruppe der Griechen. Das Pessachfest war ja weltberühmt und aus allen Städten, aus allen Ländern kamen Menschen, um an diesem Passahfest dabei zu sein. Auf nach Jerusalem lautete das Motto bei vielen. Und vielleicht waren es nicht nur Leute, die was mit dem jüdischen Glauben am Hut hatten, sondern auch Schaulustige. Weil da, wo etwas los ist, wo man sich freut, da treffen sich auch heute noch die Menschen. Da kommen sie zusammen, einfach weil etwas los ist. Und so kamen auch etliche Griechen nach Jerusalem. Da sie zum Fest kamen, um anzubeten, gehörten sie wahrscheinlich schon dem jüdischen Glauben an, nicht jüdische Anhänger der jüdischen Religion. Weil ein Grieche ist so ein Synonym, dass da Menschen sind, die nicht Juden sind, aber die sich durchaus auch zum jüdischen Glauben halten. Es war ihnen wichtig und deshalb nahmen sie vielleicht auch einen weiten Weg auf sich. Also weil sie Griechen genannt werden, heißt es noch nicht, dass sie unbedingt aus Griechenland kamen. Es kann sein, aber es kann sein, dass sie eben einen weiten, beschwerlichen Weg hatten, um zum Passahfest nach Jerusalem zu kommen. Und dort oder auf dem Weg dorthin hörten sie dann von einem Mann namens Jesus. Und da hörten sie ganz tolle Geschichten. Und jetzt kommen sie dahin und jetzt möchten sie diesen Mann gerne kennenlernen. Und das finde ich schon mal faszinierend bei diesen Menschen. Sie wollen Jesus gerne sehen. Oder andere Übersetzungen drücken aus, Jesus kennenlernen. Also sie haben von diesem Mann gehört und jetzt wollen sie ihn auch wirklich kennenlernen. Es wird nicht beschrieben, was sie von ihm gehört haben. Die einen, denen sie begegnet sind, haben gesagt, oh, das ist ein Wunderheiler, der tut Wunder und heilt die Menschen und das ist ganz großartig. Er kann sogar Tote auferwecken. Andere haben vielleicht als Zauberer bezeichnet, der mit dem Teufel im Bunde ist. Die einen werden seine Weisheit und seine Klugheit gerühmt haben, mit denen er sogar die Pharisäer, diese hochgebildeten Menschen, zum Schweigen brachte. Die anderen werden ihn vielleicht als eingebildeten Besserwisser tituliert haben, der sich nicht an das Gesetz hält, der eigene Wege geht und nicht das tut, was man normalerweise tut. Manche hielten ihn vielleicht sogar für den Messias, zumindest aber für einen großen Propheten und andere für einen Betrüger und Scharlatan. Die Meinungen über Jesus waren und sind so weit verbreitet, dass sich jeder das aussuchen kann, was er eigentlich möchte. Und diese Menschen fragten sich jetzt vielleicht, ja, was ist denn nun richtig? Was soll ich denn glauben? Weil eben so viele Meinungen durch die Luft schwirrten. Und sie dachten, am besten kann ich erfahren, was richtig ist, wenn ich zu diesen Menschen gehe. Wenn ich nicht nur andere über ihn reden höre, sondern wenn ich wirklich mit ihm rede und höre, was er zu sagen hat, dann wird es sich herausstellen, wer er wirklich ist. Und dann wird sich auch herausstellen, ob diese Menschen wirklich ein echtes Interesse an Jesus hatten oder ob sie auch eher zu den Schaulustigen gehörten und immer da auftauchten, wo es etwas zu bestaunen gab. Aber dieses Ziel, das hier genannt wird, Jesus kennenlernen, das ist wichtig. Das ist lebenswichtig für jeden Menschen bis heute. Das ist die wichtigste Frage, die in meinem Leben geklärt sein muss. Wer ist Jesus Christus? Wer ist da ganz persönlich für mich? Nur etwas über Jesus zu wissen, reicht nicht aus. Das ist zu wenig. Ich habe mal von einem Wissenschaftler gelesen, der studierte sehr viel. Er kannte die verschiedenen Religionen dieser Welt. Er selber könne als Wissenschaftler aber prinzipiell nicht glauben, meinte er. Aber eins müsste er sagen: Von allen Religionen sei die christliche mit Abstand die beste. Nicht unbedingt das, was die Menschen daraus gemacht hätten, aber die Lehre Jesu und die Idee seiner Vergebung, das sei einfach genial. Also dieser Wissenschaftler war ein großer Bewunderer von Jesus und von der christlichen Religion, aber Jesus kannte er trotzdem nicht. Und mit diesem ganzen Wissen über die Religion, über das Christentum, das half ihm auch alles nichts. Um Jesus wirklich kennenzulernen, muss ich mein Leben ihm anvertrauen, muss ich in eine Beziehung zu ihm treten, muss er die Herrschaft über mein Leben bekommen. Wer ist jetzt Jesus für dich und für mich? Nur ein begnadeter Prediger, ein Helfer, ein Guru, ein Superstar? Oder ist er der Heiland, der Messias, der Erlöser dieser Welt? Der, der am Kreuz für jeden von uns gestorben ist, wo ich das als Geschenk einfach annehmen darf. Es reicht eben nicht aus, nur von ihm zu hören, in den Gottesdienst, in die Bibelstunde zu gehen, weil es so schön ist, Gemeinschaft mit anderen Leuten zu haben, mit ihnen nett zu plaudern, sondern ich muss wirklich ein Ja zu Jesus sagen, ihn in mein Leben einladen, um zu erfahren, dass die Bibel recht hat, dass Jesus wirklich der Erlöser ist und dass es sich lohnt, mit ihm zu leben. Deshalb finde ich es ebenso faszinierend, dass die Griechen Jesus kennenlernen wollen. Vielleicht ohne, dass ihnen wirklich bewusst ist, dass es hier um die wichtigste Lebensfrage geht. Und dann machen die Griechen einen weiteren wichtigen Schritt, um Jesus kennenzulernen. Sie gingen zu jemandem, der sie zu Jesus bringen könnten. Sie suchten jemanden, der schon bei Jesus ist. Ich weiß nicht, warum sie das machten. Jerusalem war groß und vielleicht hatten sie Angst, Jesus nicht direkt finden zu können, nicht zu ihm kommen zu können, weil er von einer Menschenmenge umlagert war und da kein Platz war. Schwierigkeiten und Hindernisse gibt es ja viele, auch heute, die Menschen haben, um mit Jesus in Kontakt zu kommen. Und dann passt es doch gut, dass sie einen Menschen fanden, einen Jünger, der ihnen dabei helfen konnte. Und ihn sprachen sie an. Vielleicht hätten sie auch gar nicht getraut, Jesus ganz persönlich anzusprechen. Denn schließlich war er doch so eine hochgestellte Persönlichkeit, ein großer Rabbi, ein berühmter Lehrer. Da kann man doch vielleicht nicht so einfach hingehen und sagen, hallo Jesus, hier bin ich möchte mal mit dir reden. Hatten sie vielleicht Angst vor, das so zu tun und freuten sich, dass sie dann jemanden begegneten, der ihnen dabei wahrscheinlich helfen konnte. Und dann begegneten sie jemandem, der auch noch einen griechisch klingenden Namen hatte, Philippus. Und da hatten sie vielleicht auch Vertrauen zu ihm, weil sie da eine gemeinsame Verbindung hatten. Denn das ist ja auch wichtig, dass man irgendwo Anknüpfungspunkte hat, weil in allem Unbekannten und Fremden steht man immer erstmal skeptisch gegenüber. Was kommt da wohl auf uns zu? Und wenn man dann da jemanden hat, der einem bekannt vorkommt, dann ist das einfach hilfreich. Und so ist das auch in jedem missionarischen Gespräch, dass man erstmal Anknüpfungspunkte finden muss mit dem anderen, worüber man mit ihm reden kann. Man muss sich sein Vertrauen erstmals erarbeiten, weil gerade heute ist es ja sehr schwierig, bei all Wirrwarr, das wir haben, bei allen Fake News und bei allem, was durch das Netz schwirrt, weiß man ja gar nicht mehr, was wahr und richtig ist. Und dann glaubt man eben denen, zu denen man Vertrauen hat, wo man weiß, ja, die haben da wirklich was erfahren, die reden nichts vom Pferd, sie schwafeln nicht einfach, sondern das, was sie sagen, dem kann ich vertrauen. Es ist mühsam natürlich, so ein Vertrauen aufzubauen und es braucht Zeit. Heute sicherlich mehr wie früher und deshalb muss man da auch geduldig sein und kann nicht von heute auf morgen Erfolg erwarten. Aber irgendwie war es ein weiser Schritt, den die Griechen hier tun und von denen wir einfach lernen können. Auch heute ist es hilfreich, mit Menschen zu reden, die Jesus nachfolgen. Einmal, um etwas über Jesus zu erfahren, aber auch, um im Glaubensleben dann zu wachsen, um mit dem anderen zu reden. Wie habt ihr denn diese Sache gelernt? Wie habt ihr in der Situation reagiert? Wie lebt man in dieser Situation als Christ? Das ist also sehr wichtig. Und dann ist da eben dieser Philippus, der von ihnen angesprochen wird. Weiß nicht, ob er sie schon irgendwie kannte oder wie das so war, aber jetzt ist er auch unsicher. Vielleicht fragt er sich so, da sind diese Menschen, die möchten zu Jesus, aber darf ich ihn jetzt stören? Oder ist er in ganz wichtigen Gesprächen? Hat er für diese Leute wirklich Zeit oder ist er zu beschäftigt? Will er als Jude überhaupt mit diesen Nichtjuden reden? Das war ja auch immer ein Problem. Und seine Erfahrungen während der Wanderung mit Jesus waren ja ganz unterschiedlich. Da gab es einmal den römischen Hauptmann, wo Jesus den Knecht teilt, ohne eine Sekunde zu zögern und wo er den Glauben des Hauptmanns rühmt. Und auf der anderen Seite gab es eine griechische Frau aus Syrophönizien, deren Krankentochter erstmal nicht heilen wollte, mit der Begründung, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Und nur weil diese Frau anhaltend drängte und ihm immer noch was zu erwidern hatte, heilte er schließlich ihre Tochter auch. Also, wie sollte er handeln? Und da er das nicht so recht wusste, holte er sich Hilfe. Der Andreas, der doch war schon ein paar Tage länger bei Jesus, der weiß das doch vielleicht. Und der hat auch einen engeren Kontakt mit Jesus. Von ihm nimmt er einfach an, dass er ihm weiterhelfen kann. Das zeigt auch, gemeinsam geht es besser. Deshalb hat Jesus uns eben auch als in eine Gemeinde gestellt. Deshalb hat er seine Jünger immer zu zweit hinaus geschickt zur Mission. Denn was einer alleine nicht schafft oder wagt, das geht zu zweit eben oft viel leichter. Wir sehen vielleicht oft viel zu wenig den Nutzen und den Vorteil einer Gemeinschaft und oft mehr den Stress und die Unannehmlichkeiten mit den Leuten, die da drin sind, die uns querkommen, mit denen wir nicht auf einer Wellenlänge liegen und mit den ganzen Pflichten, die man so als Mitglied hat. Und dann bleibt man vielleicht manchmal weg und hält Distanz. Aber es ist schon gut und wichtig, wenn wir unsere Sorgen und Freunde teilen können, wenn wir unsere Kräfte bündeln und gemeinsam für Jesus unterwegs ist. Zu zweit ist es einfach leichter, Menschen zu dienen und ihnen zu helfen, zu Jesus zu kommen. Und das machen jetzt diese Jünger hier, Andreas und Philippus. Sie bringen die Griechen irgendwie zu Jesus. Und ich finde, das ist genau der Auftrag, den Jesus auch uns gegeben hat nach seinem Tod. Dass wir seine Botschaft, seine frohe Botschaft zu den Menschen bringen sollen. Das ist ja auch, dass wir Menschen dann zu Jesus bringen, indem sie die Botschaft Jesu hören und sein Wort annehmen können. Und wie reagiert jetzt Jesus? Jesus scheint es zunächst ziemlich gleichgültig zu sein, dass da ein paar Griechen nach ihnen fragen. Jedenfalls springt er ja nicht gleich vor Freude auf und verfällt in Euphorie. Juhu, selbst von Nichtjuden kommen hier Menschen zu mir. Und er scheint auch gar nicht direkt auf ihre Frage zu antworten. Stattdessen sagt er etwas, das so gar nichts mit den Griechen und ihren Anliegen zu tun haben scheint. Er beginnt: Die Stunde ist gekommen, da der Menschensohn verherrlicht werde. Ja, das ist vielleicht etwas, wo die Jünger auch erstmals geschluckt haben, gesagt, was hat diese Antwort mit der Frage zu tun? Ist jetzt die Zeit da, wo er seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Macht zeigt? Richtet er jetzt sein Königreich auf? Wird er sich als König zeigen? Na gut, das wäre natürlich auch eine Antwort auf die Fragen der Griechen, wer er sei. Er ist der König Israels. Und warum ist ausgerechnet jetzt seine Zeit gekommen? Hängt das mit dem bevorstehenden Fest zusammen? Vielleicht mit den Griechen? War es ein Zeichen, dass Leute aus anderen, aus fernen Leuten nach ihm fragten? Ja, ehe sie ihre Gedanken wahrscheinlich zu Ende gedacht haben, fährt er fort: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und wenn Jesus so anfängt, dann heißt es besonders gut hinhören. Denn dann kommt etwas ganz Wichtiges und Elementares. Da muss man wirklich gut aufpassen, damit man nicht das Wesentliche verpasst. Es ist vielleicht so, dass er jetzt seine Pläne bekannt geben will, wie er das Land von den Römern befreien wird, wie er die alte Herrlichkeit des Volkes Israel wiederherstellen will. Vielleicht erläutert er ihnen ja seine ganzen Zukunftspläne. Und in gewisser Weise kommt jetzt tatsächlich seine Strategie zum Ausdruck, seine Zukunftspläne. Nur ist das ganz anders, als wir das menschlich erwartet hätten. Denn Jesus spricht auf einmal vom Sterben. Es passt doch nun gar nicht zu seiner ersten Aussage, dass er jetzt verherrlicht werden soll. Verherrlichung und Sterben, das sind doch zwei unterschiedliche Paar Schuhe, das passt doch gar nicht zusammen. Das ist doch eigentlich ein Widerspruch. Jedenfalls so nach dem menschlichen Verständnis, nach menschlichen Maßstäben. Denn wer stirbt, der ist doch eher ein Verlierer, ein Versager. Und den macht man doch nicht groß und verherrlicht ihn nicht. Den vergisst man einfach. Nein, man will doch Siegertypen haben, auf die man aufschauen kann. Die müssen ein gewisses Extra haben. Die müssen strahlende Siege hervorbringen. Einer, der so gerade gewinnt, wird ja schon fast übersehen. Wie viel mehr dann Verlierer. Aber Jesus und Gott ist es eben anders. Sie haben andere Maßstäbe und stellen manches auf den Kopf, was für uns Menschen doch so schnell klar zu sein scheint. Und hier ist eben auch eine Antwort an die Griechen enthalten, vielleicht etwas verklausuliert. Er zeigt ihnen seine Maßstäbe auf und macht damit deutlich, wer er ist und was bei ihm wichtig ist, was Nachfolge heißt und was sie kostet. Und dabei sind seine Beispiele und Erläuterungen nicht weit hergeholt, sondern sie sind logisch und tausendfach an Beispielen der Natur nachweisbar und belegbar. Jesus benutzt hier eben auch wieder ein Beispiel aus der Landwirtschaft. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Den Leuten damals war dieses Beispiel natürlich völlig klar. Sie waren ja noch meistens Landwirte, hatten etwas mit dem Garten zu tun. Und da war es völlig klar, das Weizenkorn, das zur Saat bestimmt war, das war völlig wertlos, wenn es nicht irgendwo in die feuchte Erde kam und wachsen konnte, sterben konnte und dann neue Frucht bringen. Dass es hochkam, neue Ähren brachte, neue Körner und so sich vermehrte, den Menschen zur Nahrung diente und auch wieder neue Saat brachte. Aber ohne Sterben hätte es keine Frucht gegeben. Man muss halt erst etwas einsetzen, ehe man etwas erwarten kann. Und Paulus schreibt an die Korinther: Wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Das ist eben so. Und das gilt fast überall in unserem Leben so. Erst muss ich etwas einsetzen und dann bekomme ich etwas zurück. Und wie viel ich zurückbekomme, das hängt oft davon ab, wie viel ich einsetze. In der Landwirtschaft ist das sehr deutlich. Wenn ich so ein bisschen aussehe, dann kriege ich auch nur ein bisschen. Wenn ich richtig viel aussehe, dann bekomme ich auch viel. Auch die Wirtschaft läuft so, dass ich erst investieren muss, um vielleicht neue Märkte aufzuschließen, neue Geschäfte abzuschließen. Dann kann ich auch wachsen und mehr Gewinn erzielen. Und das überträgt Jesus alles auf unser Leben. Wer sein Leben über alles liebt, der wird es verlieren. Wer bereit ist, sein Leben vorbehaltlos für Gott einzusetzen, wird es für alle Ewigkeit erhalten. Wer mir dienen will, der folge mir auf diesem Weg, und wo ich bin, der soll mein Diener sein. Das ist schon ein starker Tobak, den Jesus hier seinen Jüngern sagt. Ihr müsst erst sterben, um leben zu können, sagt er ihnen im Prinzip. Und das ist doch schwierig, denn ich will natürlich leben. Ich will nicht sterben. Mit dem Sterben ist doch alles aus. So denken wir und wollen das jetzige Leben genießen und alles andere möglichst weit hinausschieben. Aufgeben, das, was ich mühsam erworben habe, das ist doch eine Zumutung. Ich möchte doch was von meinem Leben haben. Und man muss doch auch an sich denken. Und diese Haltung scheint auch in der Gemeinde immer mehr einzuziehen. Es hört sich ja gut an, wenn man sagt, Gott verbietet uns doch nichts. Ja, und an den Gaben und an dem, was Gott uns geschenkt hat, da darf ich mich doch erfreuen und sie genießen. Ja, das stimmt. Aber sie dürfen nicht an erster Stelle stehen. Es muss die richtige Reihenfolge sein. Ist unser Herz wirklich frei für Jesus oder hängt es doch an irgendwelchen Besitztümern? Das müssen ja gar keine teuren und kostbaren Dinge sein. Oft hängt das Herz an Kleinigkeiten, die mich an irgendwas erinnern oder mir aus anderen Gründen wertvoll ist und Jesus dann von der ersten Stelle verdrängen. Wir haben das gerade in der Lesung gehört. Wir sind für vieles bereit, sagen wir, solange es uns nicht zu viel kostet. Wir haben nichts dagegen, etwas für Jesus einzusetzen, solange wir das alles noch im Griff haben und das irgendwo selbst bestimmen können, was wir machen können. Aber was entgeht uns denn, wenn wir nicht so sterben, wie Jesus das hier beschreibt? Ich denke, als erstes fehlt uns die Gemeinschaft. Beim Weizenkorn betont Jesus das. Es bleibt alleine. Und gerade das ist doch eigentlich etwas, was keiner will. Allein sein. Das kann der Mensch auf Dauer nicht. Er ist nicht auf die Einsamkeit angelegt, sondern eigentlich für die Gemeinschaft. Aber wenn ich nicht bereit bin, auch ein Stück von mir aufzugeben, meine eigenen und Unarten ein bisschen beiseite zu schieben und der andere das auch nicht macht, dann wird es schwierig mit dem gemeinsamen Leben. Und manchmal sind mir auch noch Dinge wichtiger als Menschen und das lässt mich weinsam bleiben. Ich muss mich schon auf den anderen einstellen, um mich mit ihm vertragen zu können, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das ist ein gegenseitiges Nehmen und Geben. Wenn ich mich nur um mich selber drehe, um meine Wünsche und meinen Vorteil, dann hindert das einfach auch die Gemeinschaft mit den anderen Menschen. Und zweitens besteht auch die Gefahr, dass ich meine Ewigkeit verspiele. Wer meint, alles auf eigene Faust durchzustehen, wird am Ende mit leeren Händen dastehen. Das, was er meint zu haben, wird er auch zu lieben. Aber wer hier alles aufgibt und sich an Jesus hängt, wird mit ihm alles gewinnen. Ich muss mich nicht um mich selber kümmern, an meinem eigenen Leben festhalten, sondern Jesus will mich ja reich machen. Er will mir alles geben, was ich brauche. Und es war ja auch, als die Israeliten diese Befreiung aus Ägypten erlebt haben, da waren sie erst glücklich, aber mit der Zeit war es ihnen dann zu eintönig in der Wüste. Und sie stöhnten und meckerten und sagten dem Mose, warum hast du uns aus Ägypten nur rausgeführt? Da hatten wir doch genug zu essen, da waren die Fleischtöpfe. Und dann vergaßen sie, wie das denn eigentlich so da war. Da waren sie Sklaven. Sie mussten schuften wie sonst was. Sie wurden dafür geschlagen und gepeitscht. Ihre neugeborenen Söhne wurden getötet. Sie hatten absolut keine Rechte. Aber jetzt sehnte man sich danach zurück. Man hatte vergessen, wie schlecht es einem eigentlich ging und sah nur diesen einen positiven Punkt. Es gab was zu essen. Vielleicht nicht so viel, wie man gerne möchte, aber es gab was. Man wusste, was einen erwartet. Das war auch schon etwas, denn bei Gott weiß man nie so genau, was einen erwartet. Wenn er einen führt, dann führt er einen oft anders, als man das gerne hätte. Und er sagt uns auch heute nicht, was in 3 Jahren ist oder was nächste Woche ist. Jesus gibt uns eigentlich immer nur für den nächsten Schritt die Anweisung, das Licht, die offene Tür. Wir können mit Gott nicht so planen, dass wir unseren Weg genau vorgezeichnet haben. Wir können aber die Erfahrung machen, dass er das, was er zusagt, auch hält. Dass er das, was er an seinem Wort verspricht, auch umsetzt. Da gibt es dann keine Zweifel. Aber es heißt eben auch, zuerst muss ich Jesus wirklich glauben. Ich muss mein Vertrauen auf ihn setzen und dann werde ich erfahren, dass sich das lohnt. Dass man dann weiterkommt, dass man Jesus erfährt. Und das ist eben dann auch Gnade, wenn das so geht. Diese Mentalität, die es auch unter Christen gibt, dass Gott uns nicht stören soll, dass wir nur so weit gehen wollen, wie es uns gerade passt, das macht aus seiner Gnade oft eine billige Gnade, wie Bonhoeffer das sagte. Wir möchten gerne Vergebung haben, wir möchten seine Gnade haben, aber bitte ohne zu viel Aufwand. Es ist eigentlich nur eine halbherzige Nachfolge. Billige Gnade heißt, dass wir keine Veränderung haben, keine Reue zeigen, dass wir unser Verhalten nicht ändern. Aber das geht eben nicht. Ich muss wie das Samenkorn in die Erde fallen. Ich muss mein Leben übertragen gesehen verlieren, damit Jesus Neues daraus machen kann, damit er mich aufbauen kann, damit er mich zu neuem Leben entweckt. Und dann sagt Jesus, da wo ich bin, soll mein Diener auch sein. Und das hat verschiedene Bedeutungen. Da ist zum Beispiel, Jesus ist jetzt in der Herrlichkeit und dort sollen wir auch einmal sein. Dort ist der Platz für die Leute, die mit Jesus leben. Dort hat er für sie eine Wohnung reserviert. Nicht nur im Leiden, auch in der Herrlichkeit sollen wir da sein, wo Jesus ist. Und es heißt auch, dass andersrum Jesus da ist, wo ich bin. Dass er mich als seinen Diener nicht verlässt, sondern mir zur Seite steht. Mir zeigt, wo es lang geht und mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und Jesus antwortet mit einem ziemlich unerwarteten Schlusssatz, denke ich. Wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Was gibt es Größeres, als dass jemand sagt, Gott wird dich ehren, Gott wird dich schätzen, Gott wird dich hochhalten. Womit habe ich denn das verdient? Das ist mehr als das Bundesverdienstkreuz oder ein sonstiger Orden oder eine Goldmedaille bei Olympia. Wenn Gott so zu mir kommt und so zu mir spricht, da gibt es nichts Größeres. Und ich habe das gar nicht verdient. Selbst wenn ich für Jesus etwas getan habe, dann ist es doch nur aus Dankbarkeit für das, was er mir gegeben hat. Und mit seiner Hilfe und durch seine Kraft, ich kann doch eigentlich gar nichts dafür. Anspruch auf Dank oder Ehre haben wir nicht, wenn wir Jesus dienen. Und doch will Gott sie uns geben. Das ist schon eine großartige Verheißung und darüber kann man auch einfach nur staunen, weil das so unvorstellbar ist. Und das kommt eben nicht auf unsere Lebensleistung darauf an, sondern entscheidend ist nur meine Einstellung, mein Denken, meine Herzenshaltung, wie ich zu Jesus stehe, ob ich ihm ganz vertraue und ihm mein ganzes Leben anvertraue. Und das beginnt mit dieser Frage der Griechen. Wir möchten Jesus kennenlernen. Ohne ihn kann ich das nicht schaffen und das Leben wird nur ein Krampf. Aber er macht unser Leben reich und auch wenn wir etwas aufgeben müssen. Wirkliches Leben mit Jesus ist nicht immer leicht. Aber es ist die einzige Möglichkeit, wirklich ein sinnerfülltes Leben zu führen und das ewige Leben zu gewinnen. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du für uns alles dahin gegeben hast. Du hast dein Leben sogar hingegeben am Kreuz auf Golgatha. Und jetzt möchten wir dir einfach nachfolgen. Und das heißt für uns, dass wir dir auch alles hingeben, was wir sind und haben. Und bitte dich, dass wir dazu wirklich den Mut und den Willen haben, dass du über uns bestimmen kannst und dass du sagen kannst, was wir zu tun haben, dass unser Leben dich dadurch widerspiegelt und wir ein Zeugnis für dich sein können. Danke, dass du uns begleitest und dass du an unserer Seite bist, dass du uns trägst und hältst und uns die Kraft gibst für den Weg mit dir. Danke, dass du uns nie allein lässt. Amen.